Free FM. Tod in Ulm.
Wir laden Sie ein zur Lesereihe des Kriminalromans von Adi Hübel.
Die Autorin liest selbst.
Wir senden dienstags und freitags um 10.30 Uhr im Vormittagsprogramm jeweils eine Episode. Sie hören heute die erste Folge von Tod in Ulm, dem Kriminalroman von Adi Hübel.
Der Himmel war grau und wolkenverhangen, als Kiki Wunder an diesem Morgen einen ersten Blick aus dem Fenster warf. Noch regnete es nicht, aber es deutete alles darauf hin, dass ihr wieder ein Tag im grauen Nebelkleid bevorstand. Ulm ist ein Nebelloch, hatten die Kollegen sie schon in den ersten Tagen ihres Amtsantrittes gewarnt. Dabei konnte sie sich nicht beklagen. Noch vorgestern strahlte die Sonne so intensiv, wie man es sich von der Maisonne nur wünschen konnte. Allerdings war es da gar nicht Mai gewesen, sondern der letzte Apriltag, erinnerte Kiki sich, während sie sich unter die Dusche stellte. Haare waren heute auch dran. Ihren wirren Lockenschopf musste sie zwar nicht allzu oft waschen, aber sie mochte es, wenn ihr die feinen Gespinste um das Gesicht wehten. Zum Schwitzen würde sie heute wohl kaum kommen. Schon gestern war kein Grund gewesen, sich Gedanken um Achselschweiß oder Sonnencreme zu machen. Das war ein 1. Mai. Keinesfalls wie aus dem Bilderbuch, eher wie aus dem Putzeimer gezogen. Nichts hatte geleuchtet, nichts gewärmt, alles war klamm und diesig gewesen. Sie hatte nach Fliederbüschen Ausschau gehalten, als sie frühmorgens mit dem Rad Richtung Stadtmitte gedüst war. Aber nirgends auch nur eine Spur von Lila. Selbst die Tulpen in den Vorgärten hatten verschämt die Köpfe verschlossen. Dann hatte es auch noch angefangen zu tröpfeln. Schon während des Demonstrationszuges war sie pitschnass geworden. So hatte sie sich ihren ersten großen Einsatz am neuen Dienstort nicht vorgestellt. Schließlich war sie Kriminalassistentin. Zwar noch zur Anstellung, aber nicht mehr lange. Sie fand, dass es nicht ihre Aufgabe war, friedliche Demonstranten zu observieren. Lieber wäre sie mitgezogen durch die Straßen. Eigentlich hätte auch sie wirklich genug Anlass, hin und wieder zu demonstrieren. Zum Beispiel für weniger Arbeitseinsatz und bessere Bezahlung. Aber vor allem auch gegen diese braune Brut, die immer unverschämter und offener ihre menschenverachtenden Ansichten zum Besten gab. Solche Aktionen waren Kiki keineswegs fremd. Berlin war in dieser Hinsicht ein gutes Pflaster gewesen. Irgendwann war ihr allerdings bewusst geworden, dass diese Art von Protest sich verlief wie glucksendes Wasser im Gully. Immer wieder gab es Demonstrationen und Kundgebungen gegen die Art und Weise, wie die Politiker ihre Großprojekte durchdrückten. Doch nach einigen Medienberichten blieb dann alles beim Alten. Natürlich wusste sie um die langfristige Wirkung eines heftigen Protesthagels, aber genau besehen ließ sich kaum eine Änderung der Verhältnisse erkennen. Im Gegenteil, vieles wurde bei genauem Hinsehen noch schlimmer. Die Armut und die sichtbar Armen nahmen zu, die Umwelt verkam fast unbemerkt zu einer Müllkippe, die Meere wurden verölt und leer gefischt. Die Nazis hatten die Oberhand. Ach, musste sie jetzt denken, während sie sich abruppelte, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Und ich tue immerhin meinen Teil dazu, dass das Verbrechen, in welcher Form auch immer, nicht überhand nimmt. Und vor allem, dass die Täter nicht ungestraft davonkommen. Während Kiki die Haare föhnte, nahm sie entfernt das Schrillen des Telefons wahr. Sie nahm nicht ab. Sollte der Anrufer doch denken, sie sei schon aus dem Haus und unterwegs. Wenn es dienstlich war, würde sie die Angelegenheit in spätestens einer halben Stunde erfahren. Und für private Gespräche hatte sie im Moment wirklich keine Zeit. Sie musste los. Als sie in die warme Hose schlüpfte und den Pullover überzog, kamen ihr die ersten, ziemlich schrecklichen Jahre in Uniform in den Sinn. Damals hatte sie jeden Tag die ungeliebte grüne Kleidung tragen müssen. Grundausbildung nannte man das. Ja, die letzten Jahre waren kein Honigschlecken gewesen, aber nun war sie da angelangt, wo sie ziemlich bald schon ihren Platz gesehen hatte. Bei der aktiven Verbrechensbekämpfung, bei der Kriminalpolizei. Und seit 2 Monaten lebte sie nun hier in Ulm. Dass sie sich gerade diese Stadt ausgesucht hatte, hatte durchaus seinen Grund. Endlich war sie dem ständigen Hinterherspionieren ihres Ex-Freundes Wolf entkommen. Man sollte es nicht glauben, aber auch eine Polizistin war nicht vor einem Stalker sicher. Sie hatte sich immer wieder die Frage gestellt, Umzug oder nicht, und sich dann doch für diesen Ortswechsel entschieden. Mit schnellen Schritten verließ Kiki jetzt die Wohnung, zog sich die Kapuze über den Kopf und schob das Fahrrad ins Freie. Frau Zimmermann, ihre Vermieterin im 1. Stock, schlief hoffentlich noch den Schlaf der Ungerechten, wie Kiki es bei sich nannte. Ja, wenn alle ihre Räder in den Flur stellen würden, wie würde das denn aussehen? War ihr ständiges Lamento. Und das auch noch in Schwäbisch. Du meine Güte, wer sollte das auf Anhieb verstehen? Kiki hatte sich einiges von ihrem Kollegen Manfred Knopf, von allen nur Manni genannt, übersetzen lassen. Sie schwang sich aufs Rad und trat los. Nein, ihr Fahrrad musste in den Flur, da konnte Frau Zimmermann sagen, was sie wollte. Sie mochte sich nicht schon wieder ein Rad stehlen lassen. In Berlin hatte sie 3 Stück auf diese Weise verloren. Nur eines hatte sie wiederbekommen, das war ein glücklicher Zufall gewesen, wie man ihn nicht oft erlebte. Am Tag nach dem Diebstahl war sie Brötchen holen gegangen und gerade als sie aus der Bäckerei kam, sie hatte noch kaum ein paar Schritte gemacht, hatte sie doch tatsächlich einen dunkelhaarigen jungen Mann auf ihrem Rad erwischt. »Das ist mein Rad!« hatte sie gerufen und war schnell hinter ihm hergespurtet. Sie hatte ihn am Gepäckständer erwischt und festgehalten. »Wäre er doch losgerannt«, hatte Kiki damals gedacht. »Er hätte ihr doch das Rad einfach wieder geben können und alles wäre in Ordnung gewesen.« Aber nein, er musste mit auf die Wache, war Asylbewerber und in Berlin nicht aufenthaltsberechtigt. Er hatte ihr wirklich leid getan. Aber was sollte sie machen? Sie brauchte das Rad täglich und ihre Mutter war sowieso schon sauer auf sie gewesen, weil sie es nicht ordentlich gesichert hatte. Und Fahrräder sollte man auch nicht einfach so klauen. Die waren in Berlin ein nicht zu unterschätzendes Verkehrsmittel. Sie wurden einfach gebraucht. Na, das konnte ihr hier in dieser braven schwäbischen Stadt wohl kaum passieren. Aber Vorsicht war immer geboten. Geschickt umrundete sie etliche tiefe Löcher im Belag und jagte die Wörthstraße entlang, Richtung Innenstadt. Ihr Handy fing an zu klingeln. »Ich bin doch schon da«, rief sie unwillkürlich laut aus und jagte am Ehinger Tor in die Unterführung hinein, bog am Kinopalast Xinedom unter heftigem Klingeln links ab, überquerte die Glöcklerstraße und an der kleinen Blau entlang mit den noch schlafenden Enten ging es unter flottem Treten den Lautenberg empor. Bevor sie das Rad anschloss, fischte sie jetzt noch ihr Handy aus der Jackentasche. Auch im Hof des neuen Baus, wie das imposante Gebäude genannt wurde, in dem das Polizeipräsidium untergebracht war, war man womöglich vor Dieben nicht sicher. Das unaufhörliche Bimmeln machte sie nervös und ihr »Ja« klang nicht gerade sehr freundlich. »Wo bist du denn?« Ihr Kollege Manni war am Apparat. »Rate mal«, rief sie, »wo ich wohl sein könnte.« »Und um dir etwas Hilfestellung zu geben, ich bin ganz, ganz nahe bei dir.« »Ich finde das gar nicht lustig«, beschwerte er sich. »Erstens bist du zu spät dran und zweitens haben wir hier einen Mordfall.« »Was heißt das denn? Wir haben einen Mordfall. Hier, wo?« Kiki war total überrascht. Ein Mord? Hier in Ulm? Am frühen Maimorgen? Gut, er hatte nicht strahlend angefangen, dieser Maimorgen. Aber sollte er deshalb so weitergehen? Dann aber regte sich ihr Berufsinteresse. »Sprichst du wirklich von einem Mordfall oder willst du mich auf den Arm nehmen?«, fragte sie etwas misstrauisch bei Manni nach. »Komm doch erst mal hoch«, rief er aufgeregt. »Und zwar schnell. Alle hier warten schon auf dich. Wir wollen anfangen.« Ein Mord. Während Kiki die Treppe hochraste, riss sie sich schon die Jacke von den Schultern und zog den Pullover über den Kopf. Im Besprechungsraum sahen alle Anwesenden auf, als sie wie ein Wirbelwind durch die Türe auf den freien Stuhl fegte, den entweder Kollege Manni rechts oder Kollege Federle links für sie freigehalten hatte. Ausgerechnet diese beiden, schoss es ihr durch den Kopf. Schnell zog sie ihren Block und einen Stift aus der Tasche und sah sich dann etwas betreten um. »Schön, dass Sie auch schon da sind«, hörte sie die ironische Stimme ihres Chefs. »Dann können wir ja anfangen. Ich bitte in Zukunft um etwas mehr Pünktlichkeit.« Kiki verkniff sich jegliche Richtigstellung. Das leidige Erröten, das sie während ihrer Pubertät geplagt hatte, hatte sie inzwischen erfreulicherweise abgelegt. Und was hätte sie auch erwidern sollen? Etwa, »Ich konnte doch hier in dieser Stadt an einem frühen Maimorgen nicht mit einem Mord rechnen. Oder der Tote ist doch sowieso schon tot, da kommt es auf ein paar Minuten auch nicht mehr an. Oder sollte es sich um ein weibliches Opfer handeln? Meistens waren es ja doch Frauen, die den gewalttätigen Männern unterlegen waren. Doch ob Mann oder Frau, sie rief sich in Erinnerung, dass es in ihrem Job nicht um die Toten, sondern um die Lebenden ging, um Täter, um Mörder, um Verbrecher, um die Angehörigen, um Freundinnen und Kollegen der Ermordeten. Laut und deutlich verdrängte da die energische Stimme des Einsatzleiters ihre Überlegungen. »Es handelt sich bei dem Toten um eine männliche Leiche«, hörte sie ihn sagen, und dann berichtete er die Einzelheiten, die oft so überdeutlich die Situation beleuchteten, in der sich Gewaltverbrechen meist ereigneten. Aufmerksam verfolgte Kiki die genauen Ausführungen zum Todesfall. Kinder hatten die Leiche entdeckt. Nackt und völlig unbekleidet hatte sie im Wasser getrieben. Früh am Morgen waren zwei Jungen auf dem Schulweg an dem kleinen Flüsschen entlang gegangen, das einen Stadtteil Söflingens durchfloss. »Da wohne ich ja. Den Bach kenne ich«, rutschte es Kiki heraus. Gott sei Dank hatte es nur Manni gehört, der neben ihr saß. »Das muss für die Kinder ja schrecklich gewesen sein«, zischte sie Manni zu. »Der nackte Mann oder das männliche Geschlecht, oder was?«, flüsterte er grinsend zurück. »Was glaubst du, was die alle schon gesehen haben im Abendprogramm auf RTL? Monster und sonstige Frauen?« »Du hast auch nur eines im Kopf«, murmelte sie ärgerlich, »und zwar das, was andere zwischen den Beinen haben.« Dieser Manni, er kam ihr vor wie ein kleiner Terrier, der immer mal wieder nach einem Hosenbein schnappt und wie verrückt daran herumzerrt. Das Hosenbein war in diesem Falle wohl sie. Er war fast einen Kopf kleiner als Kiki und drahtig von Kopf bis Fuß. Mit Schnauzbart natürlich, das wirkte ja so männlich. Manni ließ wirklich keine Gelegenheit aus, um sie zu reizen, und leider sprang sie immer mal wieder auf seine doofen Sprüche an. Jedes Mal nahm sie sich vor, sie einfach zu ignorieren, aber es gelang ihr nur selten. Nicht, dass sie besonders prüde gewesen wäre. Die Kripo Berlin war da wirklich ein heftiges Pflaster gewesen. Kiki konnte auch über einen deftigen Witz lachen. Nur es musste tatsächlich Witz oder Humor dabei sein. Zoten und rassistische Bemerkungen hatte sie dicke und wehrte sich immer wieder dagegen. Allerdings, bei Mord mochte sie flapsige Bemerkungen nicht so gerne hören. Dazu fand sie die Tatsache, dass ein Mensch gewaltsam das Leben verloren hatte, viel zu ernst. Und außerdem konnte sie sich ziemlich gut in die Beteiligten einfühlen. Sie konnte sich den Schrecken vorstellen, der die Kinder beim Anblick eines leblosen, im Wasser treibenden Körpers erfasst haben musste. Viel war es nicht, was in der kurzen Zeit seit Auffinden der Leiche erfasst worden war. Konnte auch nicht sein. Kiki blickte verstohlen auf ihre Uhr. 10.15 Uhr, da war schon das Wenige, das sie wussten, recht ordentlich. Jetzt hieß es sich sputen, um die nähere Umgebung zu erforschen und vor allem die Identität des Toten in Erfahrung zu bringen. In diesem Moment kam auch ihr Chef Heiner Roth auf diese Idee. Sie wurde dazu eingeteilt, die Kinder über ihren Fund, den Fundort und die genaue Zeit zu befragen. Es könnte ja sein, meinte Roth, die beiden kannten den Toten oder hatten ihn wenigstens schon einmal in ihrer Umgebung gesehen, obwohl sie das zunächst verneint hatten. Als der Chef ihr den Auftrag erteilte und ihr auch gleichzeitig den Partner nannte, wäre sie am liebsten wieder laut schreiend aus dem Zimmer gerannt. Ausgerechnet Fritz Federle, dieser widerliche Affe, musste ihr zugeteilt werden. Das konnte doch nicht wahr sein. Irgendwie hatte Kiki das Gefühl, dass ihr Chef ihre Animosität diesem Kollegen gegenüber ahnte und die ablehnende Haltung gegen Federle durch eine möglichst enge und häufige Zusammenarbeit aus der Welt schaffen wollte. Im Augenblick konnte sie nichts anderes machen, als zustimmend zu nicken. Das heißt, es blieb ihr einfach nichts anderes übrig. Sie machte gute Miene zum bösen Spiel. Mit schmalen Lippen konnte sie sich jedoch ein gestöhntes »Nicht schon wieder« nicht verkneifen. Mani, der ihre Reaktion bemerkt hatte, grinste unverschämter als je zuvor. »Na, da finden ja zwei Liebende zusammen«, meinte er mit einem süffisanten Lächeln. Kiki meinte fast, ein wenig Neid aus seiner Stimme zu hören. Vielleicht wäre Manni ja gerne mit ihr gemeinsam unterwegs gewesen. War er etwa neidisch auf Federle, diesen Lackaffen? Sie riss sich zusammen und entgegnete mit einem ebenso süßlichen Lächeln. Tja, so ist das nun mal im Leben. Wer hat, der hat. Du meine Güte, ausgerechnet mit diesem Federle sollte sie also ermitteln, mit diesem arroganten Schönling. Der brauchte morgen sicher Stunden, bis er seine Männlichkeit ins rechte Licht gerückt hatte. Immer tadellos gekleidet, immer topmodisch, als wären sie ein Versicherungsunternehmen. Sie konnte ihn, obwohl sie noch nicht oft mit ihm zusammengearbeitet hatte, auf den Tod nicht ausstehen. Dazu kam, dass auch das Verstehen von Federles Schwäbisch nicht immer einfach für sie war. Dabei wusste sie genau, dass er auch anders konnte. So lange lebte er noch nicht in Ulm, sie hatte sich erkundigt. Aufgewachsen war er auf jeden Fall hier nicht. Aber er sprach absichtlich in breitestem Dialekt, wenn er mit ihr zu tun hatte, und freute sich diebisch, wenn sie nachfragen musste. Woher er seine schwäbischen Sprachkenntnisse hatte, war ihr bis heute unklar. Die Zusammenarbeit zu verweigern war nun einmal nicht möglich. Es blieb nichts anderes übrig, als zähneknirschend zuzustimmen. Dass Kiki als eine der zwei Frauen des Dezernats für die Kinder zuständig sein sollte, ärgerte sie obendrein. Hatten denn nur Frauen ein Händchen für Kinder? Erst mussten sie sie kriegen, windeln und so weiter, und dann waren sie ihr Leben lang für sie zuständig. Sie kritzelte Strichmännchen mit Zöpfen und Strubbelköpfen neben ihre Notizen, während sie an Siria, ihre Mutter, dachte. Von ihrem Erzeuger war ja in der Hinsicht auch nichts zu erwarten gewesen. Zuerst schöne Sprüche klopfen, bis man die Frauen im Bett hatte, und dann, wenn es ernst wurde, sich dünne machen. Paul, ihr biologischer Vater, hatte sich schon ein halbes Jahr nach ihrer Geburt eine neue, kinderlose Partnerin angelacht und Siria konnte sehen, wie sie zurechtkam. Das war wohl ein paar Jahre ziemlich hart für sie gewesen. Ein kleines Kind versorgen, arbeiten gehen und sich nach einem neuen Partner umschauen. Wenigstens das hatte relativ bald geklappt. Kind war ja heute kein Hindernis mehr. Die meisten schleppten ja selbst schon eines oder gar mehrere mit in die nächste Beziehung. So war Kiki ganz rasch zu einem Bruder gekommen. Das war anfangs nicht gerade leicht für sie gewesen, nicht mehr alle Aufmerksamkeit der Mutter zu genießen. Aber es hatte sich dann doch bald gegeben. Man konnte ja nicht seine ganze Kindheit und Jugend mit Eifersüchteleien und Unglücklichsein verplempern. Trotzdem dachte sie nicht gerne an den Beginn ihres geschwisterlichen Daseins. Noah hieß der Bruder, der ihr so überraschend beschert worden war. Er war 2 Jahre jünger als Kiki und so etwas von schwarzhaarig und dunkelhäutig, dass es kaum zu glauben war. Einen wirren, dichten Lockenkopf hatte er damals, der zu Kikis rotem Schopf einen interessanten Kontrast bildete. Und Noah hieß er. Wie konnte man ein kleines Kind nur Noah nennen? Irgendwann wusste Kiki, was es mit diesem Noah auf sich hatte. Es sollte ein Name aus der Bibel sein. Ein Schiff, riesengroß, gebaut von einem gewissen Noah, einem alten Mann mit einem langen Bart, ein heftiger Regenguss, der nicht aufhören wollte, und sämtliche Tiere der Erde auf diesem schwimmenden Untersatz. Und dann ging es los, das Abenteuer auf dem Wasser. So lange, bis eine Taube einen Zweig mitbrachte. Woher der gekommen war, war nicht überliefert. Das war eine schöne, aber nicht sehr glaubhafte Geschichte. Jedenfalls hatte ihr Bruder Noah bis heute noch keine Schreinerlehre angefangen. Das mit der Arche war wohl das Wunschdenken seiner Mutter gewesen. Natürlich hatte Kiki sie kennengelernt, Noahs Mutter. Das blieb ja in solchen Patchwork-Familien nicht aus. Sie mochte sie nicht, diese falsche Mutter, die ihren Sohn einfach so dem Vater überließ. Wenn das Siria auch getan hätte, hätte sie die letzten Jahre bei ihrem Vater verbringen müssen. Und diese Aussicht war ihr nicht angenehm. Da war es gut, dass sie 2 Väter hatte. Christoph, der Neue, und ihre Mutter hatten sogar geheiratet, als sie merkten, dass es mit ihnen klappte. Und die beiden waren immer noch zusammen.
Tod in Ulm, der Kriminalroman von Adi Hübel. Gesprochen von der Autorin selbst. Episoden laufen jeden Dienstag und Freitag um 10.30 Uhr bei Radio Free FM und im Netz zum Nachhören auf freefm.de. Produktion und Schnitt Dominik Köstler. Free.